Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Kinder, liebe Gläubige, vor zwei Tagen hieß es in der Lesung: Rufe ohne aufzuhören, wie eine Posaune, erhebe deine Stimme. Das befiehlt der Herr, Jahweh, seinen Predigern. Und in der Fastenzeit war es früher oft üblich, dass der Seelsorger fremde Fastenprediger geholt hatte. Also irgendeinen Dominikaner oder Jesuiten, und der hat dann eine halbe Stunde oder eine Stunde hier gewettert wie ein Löwe. Jedenfalls waren die Fastenpredigen immer länger, und das bitte ich euch zu verstehen, dass dies eben auch ein bisschen länger ist. Wir besprechen ja die Heilige Messe, und das sollen wir ganz tief verstehen. Im Taufgelübde, das wir ja an Ostern erneuern, da haben wir versprochen oder gelobt, sogar eben dem Teufel und seinem Gepränge zu entsagen. Und wenn der Täufling zur Kirche gebracht wird, zur Taufe, dann wird er vom Priester gefragt: Was begehrst du von der Kirche? Und er antwortet dann selber oder durch seinen Paten: den Glauben. Dann wird er weiter gefragt: Was gewährt dir der Glaube? Und die Antwort lautet: das ewige Leben. Also es geht um den Glauben und das ewige Leben. Und das größte und beste Bollwerk des Glaubens ist die Heilige Messe. Ich möchte ein Zitat bringen von Martin Mosebach. Ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt. Ein wirklich begnadeter Schriftsteller unserer Zeit, katholisch, der ein großer Verfechter der überlieferten Messe ist, hat einen der bedeutendsten Literaturpreise bekommen, den Georg-Büchner-Preis. Und er sagt einmal über die Heilige Messe Folgendes: Wenn ein Priester auf eine Insel, eine einsame Insel verschlagen wird, und er hat nur das überlieferte Messbuch, sonst hat er nichts, dann kann er die ganze Fülle des Katholischen erstehen lassen. Also das heißt eben, in der Heiligen Messe ist die ganze Fülle des katholischen Glaubens enthalten. Sie ist der verborgene Schatz im Acker, den es zu heben gilt. Sie ist die Perle, für die der Kaufmann alles gibt. Und heute hat man eben alles Riten geändert und damit alle Sakramente geändert und damit den Glauben geändert. Das ist eben die große Gefahr heute. Den Glauben darf man nicht ändern. Der Glaube wächst, so wie ein Senfkörnlein, eine Senfstaude wächst sie, aber es bleibt immer eine Senfstaude. Es wird nicht eine Distel. Man bleibt immer dasselbe, vom Wesen her immer dasselbe. Und diese Heilige Messe, die ist die fokussierte Brennpunkt, wo alles, das ganze Katholische vollkommen enthalten ist. Als im 16. Jahrhundert durch Luther die Messe geändert wurde, und der Glaube geändert wurde, da drang das Luthertum auch nach Skandinavien. Und die Gläubigen dort, die meinten noch 200 Jahre nachher, die waren längst lutherisch geworden, die meinten immer, sie seien noch katholisch. Das geht so schrittweise, man merkt das gar nicht. Oder in England war es genauso, zur Zeit Heinrichs des VIII., wie er von Rom abgefallen ist. Da hat Cranmer ein neues Gebetsbuch eingeführt und damit wurde die Liturgie geändert und sie hatten den katholischen Glauben verloren und wurden anglikanisch. Und heute haben wir das weltweit, diese Gefahr. Ein Bauer in Tirol, ein einfacher Bauer, das kann jedes Kind verstehen. Jedes Kind kann so denken. Jeder Mensch, ganz einfach. Der hat gesagt, früher, da haben sie so gesagt und jetzt sagen sie so, ich glaube jetzt nichts mehr. Hat den Glauben verloren. Und die Messe, das ist nicht bloß ein bisschen Schlagsahne, sondern das ist echtes Vollkornbrot. Und ich habe schon einmal darauf hingewiesen, die Untergrundkirche, die orthodoxe Untergrundkirche im kommunistischen Russland, die hat sich durchgehalten durch die Treue zur göttlichen Liturgie. Kein Jota an der göttlichen Liturgie geändert, und das war die Nahrung, mit der sie diese schrecklichen Zeiten überstanden haben. Und wenn wir Notzeiten haben, dann haben wir Wasser und Brot. Das geistige Wasser und das geistige Brot. Geistige Wasser ist die Beichte und das geistige Brot ist die Messe. Also in Notzeiten muss man sich vielleicht von Wasser und Brot ernähren. An den Sakramenten, Beichte und Messe festhalten. Ich habe hier ein kleines Büchlein zum Altare Gottes, will ich treten. Leider habe ich es noch nicht mehrfach, aber das möchte ich dann anbieten von Pater Martin Ramm. Dort sind die Riten sehr schön und einfach erklärt. Das möchte ich jedem ans Herz legen, und wer einen höheren Anspruch hat, einen wissenschaftlichen Anspruch oder einfach mehr Hunger hat, der möge doch dieses Buch von Fjedrowitsch, Professor Fjedrowitsch, erwerben. Und da kann er ganz wunderbar in die Heilige Messe eindringen. Ich kenne diesen Professor persönlich, ein sehr gelehrter und frommer Priester, Professor in Trier. So, jetzt komme ich zur Sache. Warum ist diese Kirche, ich möchte noch einmal über die Vorbereitung sprechen, warum ist eine Kirche auf dem Berg gebaut? Warum ist da ein Weihwasserbecken und kein Kaugummiautomat am Anfang, beim Eingang? Und warum ist hier noch einmal eine Stufe? Und warum hier sind noch mal zwei Stufen? Und warum ist hier eine rote Ampel und keine grüne? Und warum kocht er da in seinem Weihwasserkessel etwas? Das sind lauter Fragen, die man beantworten kann. Also ich möchte mal euch dazu ermuntern, möglichst viele Warum zu stellen, um dadurch einzudringen in die Wahrheit der Messe und des Glaubens. Die Riten sprechen viel für sich, man kann aber auch daraus noch Zusätzliches lernen und immer tiefer eben eindringen. Ja. Also zur Vorbereitung noch einmal, wichtig ist, dass man pünktlich erscheint, dass man möglichst ein paar Minuten vorher da ist, dass man innerlich zur Ruhe kommt, sich von der Welt abwendet, sich dem Göttlichen zuwendet. Innerlich ruhig sein, ohne eine gute innerliche Einstimmung kann man die Früchte der Messe nicht empfangen oder nur ganz schwach. Benediktus heißt es, du hast das Horn des Heiles errichtet. Wir haben die ganze Fülle des Göttlichen. Und wenn die an mir vorübergeht oder zum größten Teil von mir vorübergeht, dann liegt es nicht an der Messe. Es liegt an mir, wenn ich keine oder nur ganz wenig Früchte aus diesem Sakrament ziehe. Alles Große muss vorbereitet sein. Wie lange bereiten wir ein großes, schönes Abendessen vor? Oder wie lange wird ein Fußballspiel vorbereitet? Da muss man sich einlaufen, muss die richtige Kleidung an, das richtige Trinken und so weiter. Möglichst nicht doppen, das ist dann wieder was anderes. Jedenfalls, es muss vorbereitet sein. Erst recht eine Hochzeit, es wird vorbereitet. Dann kann man feiern. So ist es bei der Heiligen Messe auch. Jetzt die Stufen. Warum diese Stufen? Ist es, dass die Kinder im Winter dann Schlitten fahren können nach der Messe? Die Stufen sind da, weil die Kirche auf einem Berg gebaut ist. Das hat der Gründer hier, der Pfarrer Otto Kaiser, sehr gut gemacht, dass er hier auf diesem Hügel die Kirche gebaut hat. Das erinnert an Abraham, der seinen Sohn Isaak auf dem Berg Moria geopfert hat, opfern sollte. Es erinnert an Moses, den Berg Horeb, den Berg Sinai, wo Moses auf dem Berg war und mit Gott im Wolkendunkel gesprochen hat. Es erinnert an den Zionsberg in Jerusalem. Es erinnert an den Berg Tabor, wo Christus verklärt war. Es erinnert an den Ölberg und es stellt dar den Berg Golgotha. Also ich schreite hier hoch, um zum Berg Golgotha zu schreiten. Das ist der Sinn. Und dann eben deshalb noch einmal diese Erhöhung. Der Priester schreitet als hoher Priester sozusagen ganz hinein ins Allerheiligste. Der Altar ist die Schwelle der Ewigkeit. Es ist der Aufstieg zum Herrn. Dann über das Asperges und den Altar haben wir bereits gesprochen. Jetzt möchte ich sprechen über den Psalm 42, der Eingangspsalm, am Stufengebet. Dieser Psalm 42 beginnt mit den Worten: Zum Altare Gottes will ich treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Und dieser Psalm enthält die drei Grundwege des geistlichen Lebens. Die drei Grundwege sind nach der jahrhundertelangen, jahrtausendelangen Überzeugung der geistlichen Lehrer die Reinigung, die Erleuchtung und die Einigung. Ich wiederhole das, das haben wir schon gesagt. Reinigung, Erleuchtung und Einigung. Es kommt hier zum Tragen. Die Reinigung: Schaff recht mir Gott, führe meine Sache gegen ein unheiliges Volk, von frevelhaften, falschen Menschen rette mich. Also die Reinigung vom Unrecht und dann vor allem führe meine Sache, das ist schwach übersetzt, im Lateinischen heißt discerne causa mea. Discerne, das heißt scheide meine Sache, meine causa von dem unheiligen Volk. Das ist die Scheidung, die Gott am Anfang nach der Vertreibung aus dem Paradies bereits gesetzt hat. Diese von Gott gesetzte Kluft zwischen Gut und Böse. Die von Gott gesetzte Kluft zwischen Maria und ihrem Nachkommenschaft, Jesus und ihrem Anhang und Satan und seinem Anhang. Diese Scheidung, die wird hier erbeten. Dass ich auf der richtigen Seite stehe, gegen den Teufel. Wir haben es heute im Evangelium gehört, der Teufel kommt bis an Jesus Christus, er versucht ihn selber, er dringt an das Heiligste heran. Weiche Satan, er muss weg, muss ich auch beten. Auch wir werden versucht, wir werden von der Welt, vom Teufel, von der eigenen Begierlichkeit versucht. Davon müssen wir uns trennen. Wir müssen uns von immer mehr reinigen, sonst ist ein Hintreten zum Altare Gottes nicht möglich. Eine Einigung mit Gott setzt eine Reinigung voraus. Die Welt ist so übermächtig heute, dass wir das ganz bewusst machen müssen. Ein Akt der Reue, der vollkommenen Reue, dieses Gebet. Vom falschen und frevelhaften Menschen rette mich. Das bin auch ich. Auch ich bin so ein Mensch, so ein frevelhafter Mensch, in dem das drinsteckt. Und ich muss mich da trennen. Wer die Welt liebt, der kann nicht Gott lieben. Freundschaft mit dieser Welt ist Feindschaft mit Gott und Freundschaft mit Gott ist Feindschaft mit der Welt. Dann kommt die Erleuchtung, sende aus dein Licht und deine Wahrheit. Die Erleuchtung kommt hier im dritten Vers vom Psalm 42. Und dann heißt es hier so schön im Lateinischen und im Hebräischen, detuxerunt et adduxerunt. Das ist meistens zu schwach übersetzt hier, führe mich zum heiligen Berg. Detuxerunt heißt, führe mich weg. Also durch dieses Bergsteigen, Wegsteigen, in die Höhe steigen, ich lasse das Niedere, das Unedle, das Böse lasse ich unten und ich steige weg, führe mich weg von der Welt. So wie Jesus das Volk weggeführt hat bei der Brotvermehrung. Wir mussten in die Berge hinauf, weg von der Welt. Wir haben heute überall die Menschenrechte, überall die ganze Welt ist voll davon, das wäre in sich nichts Schlechtes. Aber es ist eine Negation der Gottesrechte. Und davon ist heute die Welt zutiefst durchdrungen. Man spricht nicht von den Gottesrechten und nicht von den Menschenpflichten, nur von den Menschenrechten. Seit 200 Jahren. Was haben sie gebracht? Dann adoxiere und führe mich hin. Führe mich hin zu deinem heiligen Berg. Weg von der Welt, hin zum heiligen Berg, zu deinen Zelten, Tabernakulatur, zu den Gottesrechten. Und dann kommt die Einigung zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Jetzt kann ich mich mit Gott einigen. Also sozusagen dieser Psalm ist schon im Kern, in der Nuss sozusagen, im Brennpunkt fokussiert, sind es schon die drei Schritte der heiligen Messe. Reinigung, Erleuchtung und Einigung. Vorwegnahme der Erleuchtung und Vorwegnahme der Einigung in der heiligen Kommunion. Und Jugend bedeutet die innere Jugend. Also der heilige Ambrosius sagt, du hast abgelegt das Alter der Sünde und angelegt die Jugend der Gnade. Die Seele im Stand der heiligen Machen Gnade ist immer in jugendlicher Schönheit. Und der heilige Paulus sagt, mag auch der äußere Mensch aufgerieben werden, so wird doch der innere von Tag zu Tag neu. Auch mit 80 und mit 100 Jahren kann man diesen Psalm so beten. Ein 100-Jähriger, der im Stand der heiligen Machen Gnade ist, sozusagen vor Gott jugendlich schön. Dann haben wir das Confiteor, schlagen an die Brust, so wie der Zöllner. Als der Herr sagt, schlage dich an die Brust. Der heilige Hieronymus, der hat mit dem Stein noch eigens einen Stein in die Hand genommen. Der war ja besonders radikal und hat sich mit dem Stein an die Brust geschlagen. Weil aus dem Herzen die bösen Taten kommen. Und die tiefe Verneigung, schon habe ich schon gesagt, früher begann die Messe mit der Prostratio. Der Priester warf sich gestreckter längs vor den Altar hin aus Buße und Demut. Dann tritt der Priester an den Altar selber, er steigt die letzten Stufen empor zu Golgotha. Da kommt als erstes der Altarkuss, Christus ist der Altar ist Christus, haben wir auch schon gesehen. Er küsst ihn, der liturgische Kuss, der dem Herrn gilt. Und er küsst auch die Reliquien, die im Altar verborgen sind. Apokalypse 6,9. Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingemordet waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, an dem sie festhielten. So wie im himmlischen Altar unten die Märtyrer sind, so ist es hier an dem irdischen Altar auch. Im Altarstein sind die Reliquien dieser Heiligen. Dann die Altarinzens, der Weihrauch, ein Wohlgeruch für Gott, aber auch der Rauch, die Rauchwolke, ein Zeichen besonderer Nähe Gottes. Auf dem Berg Horeb, als Salomon den Tempel weiht, wird alles in die Rauchwolke eingehüllt. Das Zeichen, dass Gott jetzt besonders nahe ist. Und dann als letztes noch das Dominus Vobiscum. Der Priester küsst den Altar und sagt, der Herr sei mit euch. Ganz alter Gruß. Schon im Alten Testament, im Buch Ruth, sagt Boas, der Herr sei mit dir, als Gruß zum anderen. Dann der Name Jesu, Emmanuel, Gott mit uns. Dann der heilige Paulus auch, der Herr sei mit euch allen. Der Engel Gabriel zu Maria, Dominus tecum, der Herr sei mit dir. Also dieser biblische Gruß, der über Jahrhunderte geht, wird hier den Gläubigen zugewendet. Priester ist der Mittler, er verbindet Himmel und Erde, küsst den Altar, empfängt den Friedensgruß von dem Herrn, dreht sich um, öffnet die Arme und gibt diesen Frieden, diese Liebe, diese Menschenfreundlichkeit des Herrn an die Gläubigen weiter an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.